Die Polizisten stehen schon vor seiner Haustür, als Ekrem İmamoğlu noch eine Videobotschaft aus seinem Ankleidezimmer veröffentlicht. Er bindet sich da gerade seine Krawatte.
Ich möchte, dass meine ganze Nation weiß, dass ich nicht entmutigt werde, dass ich aufrecht stehen werde, dass ich weiterkämpfen werde.
Kurz darauf wird İmamoğlu, Istanbuls Oberbürgermeister, festgenommen. Er gilt als stärkster Herausforderer von Präsident Erdogan. Und sie sagt,
dieser Akt ist politisch motiviert.
Das ist die Politikwissenschaftlerin Hürcan Aslı Aksoy. Wir fragen uns heute, wie geht's jetzt weiter? Und ist Erdogan überhaupt noch zu stoppen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu. Das machen wir bei Unboxing News. Heute ist Freitag, der 21. März 2025. Diese Nachricht hier hat Mitte der Woche für ziemlichen Wirbel gesorgt.
Der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ist festgenommen worden.
Die Staatsanwaltschaft wirft İmamoğlu Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Korruption vor.
Er ist einer der wichtigsten politischen Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.
İmamoğlu ist Mitglied der Oppositionspartei CHP und wollte sich an diesem Sonntag von seiner Partei zum Präsidentschaftskandidaten wählen lassen. Die Wahlen finden voraussichtlich 2028 statt. Dann wurde ihm diese Woche aber erst sein Hochschulabschluss von der Universität Istanbul aberkannt. Und wer in der Türkei Präsident werden will, der muss einen Hochschulabschluss haben. Und kurze Zeit später wird İmamoğlu dann eben festgenommen. Mit ihm viele weitere Personen aus seinem Umfeld. Und auch İmamoğlus Bauunternehmen wird beschlagnahmt. Vieles deutet darauf hin, dass das Ganze politisch motiviert ist. Das schauen wir uns auch gleich genauer an. Ich habe aber erstmal mit Adil gesprochen.
Genau, ich heiße Adil Demirci. Also ich bin 1985 in Istanbul geboren, aber bin als Kleinkind mit 6 nach Deutschland gekommen. Bin im Ruhrgebiet in Bochum aufgewachsen und lebe seit fast 10 Jahren in Köln.
Adil ist Sozialwissenschaftler und Sozialarbeiter. Er arbeitet gerade unter anderem bei einem interkulturellen Verein in Köln-Mülheim. Er hat früher aber auch mal als freier Journalist gearbeitet. Und er saß schon mal in der Türkei im Gefängnis.
Leider, also 2018 bin ich in die Türkei eingereist und dann wurde ich verhaftet und war 10 Monate in Silivri im Gefängnis.
Adil hatte damals seine krebskranke Mutter in die Türkei begleitet. Die wollte noch einmal in die Heimat. Kurz vor der Rückreise nach Deutschland wird Adil dann festgenommen.
Und einen Tag vor der Abreise haben sie sozusagen die Wohnung gestürmt mit wirklich Polizeiwagen und wird dann halt mitgenommen. Genau.
Adil hat zu der Zeit freiberuflich für eine linke Nachrichtenagentur gearbeitet und die Staatsanwaltschaft wirft ihm damals Mitgliedschaft in einer verbotenen kommunistischen Partei vor. Sowas wurde gern als Standardvorwurf für kritische Journalisten und Gegner des Regimes genutzt. Adil kommt dann nach 10 Monaten Gefängnis wieder frei, wird später sogar freigesprochen. Und seitdem war er nicht mehr in der Türkei. Wie schaut er jetzt von hier auf die Entwicklungen dort?
Ja, es ist halt natürlich schwierig für mich, weil ich auch halt einen Bezug auf die Türkei habe. Also der größte Teil meiner Familie, Bekannten, Verwandten leben auch dort. Und ich bekomme es ja auch immer öfters mit, auch dass ein Teil auch sie von der Repression betroffen sind. Mein Cousin ist jetzt auf einer Stadtverwaltung in Diyarbakır. Der ist halt Ratsmitglied der pro-kurdischen HDP DEM jetzt so. Und auch sie sind gerade unter sozusagen bedroht, dass halt dann auch dort eine Zwangsverwaltung passieren könnte und sie verhaftet werden könnte. Auch wenn man hier lebt, wenn man den Bezug noch zu der Türkei hat, macht natürlich einen sehr traurig.
Wie viel sprichst du mit anderen Menschen in deinem Umfeld gerade auch so darüber oder wie sprecht ihr darüber, wie tauscht ihr euch darüber aus?
Durch meine Arbeit kriege ich auch von vielen jungen Leuten mit, dass sie halt aus politischen Gründen die Türkei verlassen müssen und halt dann auch hier leben, hinkommen. Und da erfahre ich auch nochmal auch mal die schwierige Situation, die es auch in der Türkei auch gibt. So, aber auch ein weiterer halt Draht von mir ist sozusagen, dass ich halt auch nach meiner Ankunft, nach meiner Haftzeit, wir daraus in Köln einen Menschenrechtsverein gegründet haben, Stimme der Solidarität, Mahnwache Köln. und dem Verein setzen wir uns halt für Pulce, Gefangene, deutsche Staatsbürgerinnen, die der Türkei festsitzen, ein.
Ja, und da haben Sie diese Woche auch eine Mahnwache in Köln organisiert. Sprechen wir auch gleich noch weiter drüber mit Adil. Aber jetzt schauen wir erstmal auf die Hintergründe dieser Entwicklung. Und da sagt sie ganz klar, das ist politisch motiviert.
Ja, ich bin Hülcan Aslaksoy. Ich bin Leiterin des Zentrums für angewandte Türkei-Studien an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Die Staatsanwaltschaft in Istanbul wirft İmamoğlu verschiedene Dinge vor. Korruption, er soll als Oberbürgermeister öffentliche Ausschreibungen manipuliert und Schmiergelder angenommen haben. Und sie wirft İmamoğlu Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei PKK vor, also Terrorunterstützung. Hürcan Asla Aksoy glaubt, dass hinter der Verhaftung was ganz anderes steckt.
Präsident Erdogan weiß, dass die Zustimmungsrate für sich und für seine Partei erodiert. Und İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, ist ein sehr starker Rival angesehen von ihm und von seiner Partei. Und die wollen ihn ganz klar ausschließen. Und zweites ist die Regierung sicher, okay, er kann nicht mehr kandidieren, aber er bleibt eine starke politische Figur, die auch die anderen wichtigen CHP-Politiker unterstützen kann. Und trotzdem kann die Partei die Wahlen, falls es geben wird, gewinnen. Deswegen wollten die ihn komplett ausschließen, dass die ihn finanziell und politisch einfach ausradieren.
Das heißt, wenn man jetzt sieht, Erdogan hat seinen wichtigsten oder stärksten politischen Rivalen jetzt erstmal festnehmen lassen, würden Sie schon sagen, dass das auch nochmal eine neue Qualität ist?
Ja, wir haben immer über die Türkei, über das politische System der Türkei gesagt, dass es ist mittlerweile eine kompetitive, autoritäre Staat ist. Was heißt das? Die zivile Rechte, politische Rechte und zivile Freiheiten werden größtenteils eingeschränkt, zum Beispiel Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheiten und Rechtsstaatlichkeit ist auch eingeschränkt, Justiz ist abhängig. Aber das politische Wettbewerb, das ist eine der wichtigsten Dimensionen der Demokratie, ist doch in der Türkei gegeben. Was heißt das? Dass die unterschiedlichen politischen Parteien im politischen Wettbewerb teilnehmen können. Und Leute hatten dann auch freie Wahlmöglichkeit, obwohl die Oppositionsparteien meistens eingeschränkt waren. Mhm. Aber dieser Schritt ist, wenn sie den Kandidaten ausschließen, dann können sie nicht mehr von einer Demokratie sprechen.
Ich meine, dass die Türkei auch in den letzten Jahren nicht wirklich als Demokratie, als funktionierende Demokratie bezeichnet wurde, ne? Das ist jetzt ja auch nichts Neues, aber Sie würden schon sagen, dass das jetzt schon nochmal ein Schritt weiter ist. Als was müsste man die Türkei denn jetzt eigentlich dann bezeichnen? Oder also, ne? Ist das eine Autokratie? Ist das auf dem Weg in die Diktatur? Oder wie, ja, bewertet man das?
Dann sprechen wir von einem politischen System, die willkürlich agiert, dass die Wahlen nur, wenn die stattfinden, nur Fassade sind, wie in Russland oder Venezuela, in ehemaligen Ägypten und so weiter. Mhm. Und das ist dann eine andere Qualität der Autokratie, wie Sie auch anfangs gesagt haben. Das heißt, dieses kompetitive Komponent ist weggefallen.
Und İmamoğlu hätte aber gute Chancen gegen Erdogan, auch bei einer Präsidentschaftswahl.
Ja, in den letzten 3 Jahren, viele Umfragen werden durchgeführt und das monatlich, Istanbul-Bürgermeister Ekrem İmamoğlu und Ankara-Bürgermeister, die beiden Personen, Figuren liegen vor Erdogan. Die Zustimmung liegen mehr als 50%. Und Recep Tayyip Erdogan kommt meistens als Dritter oder Zweiter. Und deswegen sage ich ja, İmamoğlu war der größte Herausforderer. Und ja, das heißt, wenn er nicht kandidieren kann, das heißt, dass der Erdogan seinen größten Rivalen ausgeschlossen hat.
Wenn wir jetzt einmal kurz auf die Reaktion aus der EU, auch aus Deutschland schauen, dann spricht man von besorgniserregenden Schritten, von einem schweren Rückschlag für die Demokratie. Aber es ist Kritik, die eher verhalten ausfällt, hat man den Eindruck. Oder würden Sie das anders bewerten?
Das ist sehr stille, sehr leise Kritik. Einen stärkeren Hebel bräuchte die EU und Deutschland. Aber ich sehe leider keine Möglichkeit, dass dieser Hebel angewendet wird. Weil die geopolitischen Umstände verhindern sowohl Bundesrepublik Deutschland als auch die Europäische Union gegen die Türkei einen starken politischen Hindernis aufbauen würde gerade. Ja? Weil also die EU braucht, mit der Türkei in Sicherheitspolitik zusammenzuarbeiten angesichts des russischen Kriegs gegen Ukraine.
Weil die Türkei auch NATO-Mitglied ist.
Türkei ist NATO-Mitglied. Die Türkei hat zweitgrößte Armee innerhalb der NATO. Die Türkei hat eine florierende Rüstungsindustrie, produziert sehr schnell großen Quantitäten Munitionen, die Europa und Ukraine gerade braucht. Ich sehe keine große Möglichkeit oder keinen großen Handlungsraum für die EU gerade, gegen die Türkei was zu sagen.
Jetzt gab es Proteste in mehreren Städten in der Türkei nach dieser Festnahme. Die waren aber längst nicht so groß wie beispielsweise die Gezi-Proteste vor über 10 Jahren, als ja wirklich Millionen Menschen in der Türkei auf die Straße gegangen sind. Man fragt sich ja dann schon, ne, wenn es die EU jetzt auch nicht ist, wer könnte Erdogan denn überhaupt noch stoppen oder Einhalt gebieten?
Das können nur die türkische Gesellschaft. Das heißt, das kann nur innerhalb des Landes passieren, momentan. Die USA könnte das machen, aber wir haben eine Trump-Administration. Trumps Verwaltung ist nicht daran interessiert. Wir haben auch gestern gehört, wir mischen uns nicht in den inneren Angelegenheiten der Länder. Die Änderung könnte eigentlich nur von innen kommen. Diese Proteste sind kleiner als vor 12 Jahren im Vergleich zu Gezi-Protesten. Aber die Situation, die Lage in der Türkei ist ganz anders. Damals hatte die Regierung weniger Macht als jetzt. Jetzt haben wir ein präsidentielles System, wo der Präsident eine Einmannherrschaft hat. Ja? Deswegen können die Proteste in der Hinsicht schwieriger vorankommen. Aber die ökonomische Lage ist sehr düster. Unzufriedenheit ist extrem hoch, gesellschaftliche Unzufriedenheit. Und das ändert den Rahmen dieser Proteste. Und wenn ich ein bisschen so nah in Zukunft denke, das kann in beiden Richtungen gehen, dass diesmal Proteste vielleicht bestimmte Sachen bewirken können.
Hürcan Asla Aksoy glaubt also, die türkische Zivilgesellschaft, die ist es, die was bewirken kann. Europa, Deutschland, die sind geradezu abhängig von der Türkei, um lautstark zu protestieren. Die USA wollen sich nicht einmischen. Und die Zivilgesellschaft, die ist ja auch in Deutschland aktiv. Warum ist Adil das wichtig, mit seinem Verein auch hier was zu unternehmen?
Weil auch Köln die Städtepartnerschaft von Istanbul ist. Mhm. Und zweitens, dass man halt die ganze Situation, die dort passiert, einfach nicht wegschaut. Es ist auch, wenn wir halt in Deutschland leben, auch wenn wir hier sind, aber wir bekommen das ja mit und wir müssen auch ein Zeichen setzen gegen diese Menschenrechtsverletzungen, gegen diese Repressionen, die da vor Ort stattfinden. Und das sind ja wirklich Bürgermeister, Abgeordnete wie halt Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdag, die schon seit über 8 Jahren in Haft sind, also gewählte Persönlichkeiten so. Und gegen diese Menschenrechtsverletzungen müssen wir halt auch als von hier aus ein Zeichen setzen.
Glaubst du, dass das einen Impact haben kann, auch in der Türkei dann?
Ja, also auf jeden Fall auch es ist eine große Unterstützung auch für die. Also unsere Solidarität bekommen sie auch mit und das gibt ihnen auch Kraft. Das sagen sie uns auch regelmäßig auch auf unserem Festival, wenn wir halt auch Menschenrechtsaktivisten aus der Türkei zum Festival nach Köln einladen. Das sagen sie uns auch, dass unsere Aktivitäten hier, nicht nur jetzt von uns, aber allgemein aus Deutschland oder aus Europa, ihnen auch Kraft gibt in dieser Zeit und dass es halt nicht ungehört bleibt. Und deswegen finde ich, dass es halt auch wichtig ist, dass wir da weitermachen und auch auf die Straßen gehen und ein Zeichen setzen.
War das bei dir, als du damals im Gefängnis saßt, auch so? Da hat sich ja der Verein auch gegründet, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, und hat dann eben auch für deine Freilassung demonstriert. Hast du das damals da auch mitbekommen?
Ja, also ich bin ja im April 2018 wurde ich ja verhaftet und einen Tag später, als ich auch noch auf der Polizeirevier war, kam schon ein Polizeibeamter und meinte, ja, deine Freunde haben sich für dich eingesetzt. Und es kam schon ein Brief von der deutschen Botschaft mäßig. Mhm. Und ich habe es halt schon am zweiten Tag eigentlich mitbekommen gehabt, dass dann meine Familie, Freunde, aber auch da damalige Arbeitgeber und aber auch so viele Menschen, die mich nicht kannten, dann irgendwie jeden Mittwoch am Wallraffplatz in Köln auf die Straße gingen und Zeichen setzten. Und durch die verschiedenen Postkarten, Brief, wie ich dann bekommen habe im Gefängnis, das hat mir auch natürlich sehr viel Kraft gegeben und auch die, habe auch die Solidarität dann auch gespürt hinter diesen Wänden. Und deswegen haben wir halt nach meiner Rückkehr, als ich dann wieder zurückkam, dann auch gesagt, hey, ich war jetzt nicht der Erste, der in der Türkei in Haft ist, auch nicht der Letzte. So, und wir müssen da hier weitermachen und dass es nicht dann die Initiative nicht aufhört. Und daraus haben wir dann sozusagen einen Verein gegründet.
Was glaubst du, kann Erdogan dann überhaupt jetzt auch noch stoppen? Was kann diese Entwicklung hin zu immer autokratischeren Zügen, was kann da überhaupt noch, wer kann da überhaupt noch was machen?
Also ich denke schon, dass, weil auch die Türkei in verschiedenen Punkten auf die EU auch angewiesen ist, auch auf auch finanzielle Situation, weil es auf Wirtschaftlichkeit in der Türkei nicht sehr gut geht, denke ich, dass halt auch ein Druck von der EU-Seite aus auch vielleicht die Türkei dabei stoppen könnte, halt so weiterzumachen, wie sie jetzt gerade reagiert. Aber und ich denke auch, dass man auf der einen Seite auch die Hoffnung auf Veränderung irgendwie auch nicht aufgeben sollte.
Adil setzt seine Hoffnung also schon auch in die EU. Die Opposition in der Türkei, die hat auch heute wieder zu friedlichen Demonstrationen aufgerufen, auch wenn es in mehreren Großstädten ein 5-tägiges Demonstrationsverbot gibt und die Regierung gegen Protestierende vorgeht. Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Johannes Döbbelt, Mathis Dierkes, Clara Neubart, Alex Dojanov und ich, Rahel Klein. Abonniert Unboxing News gern, dann verpasst ihr auch nichts. Und wenn ihr noch mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts hören wollt, dann checkt mal unsere neue Folge What the Wirtschaft. Da tauchen meine KollegInnen nämlich alle 2 Wochen in ein neues Wirtschafts-Rabbit Hole ab. Und diese Woche geht's ins Rabbit Hole Dating Apps. Das What the Wirtschaft-Team schaut sich an, wie der Markt hinter Dating-Apps funktioniert und welche Auswirkungen das auf die NutzerInnen hat. Den Podcast findet ihr natürlich auch in der Deutschlandfunk-App. So, und jetzt bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.